das Gute ist ja beim Aufstieg, du darfst ja wirklich dann für so 2-3 Tage, darfst du dir Dinge erlauben, die sonst eigentlich nicht so gehen, ne? Und im Rahmen meiner Möglichkeiten nutze ich das dann auch aus, so für einen Spaß zwischendurch, das ist genau das Richtige für mich.
Unser neuer Podcast, Essen im Ohr.
Heute ist die Folge 106 unseres Talkformats Essen im Ohr. Jedes Mal mit prominenten Gästen und heute mit einem Gast, der gleich 2 spannende Themen mitbringt. Felix Herzenbruch ist bei uns Fußballer und Buchautor. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Willkommen im Radio Essen Studio. Was bist du mehr, Sportler oder Literat?
Ja, also wenn man das über die ganze Zeit rechnet, bin ich deutlich mehr Fußballer und Sportler, ja.
Das haben wir uns irgendwie gedacht, sonst hätten die Fans schon mal ein bisschen geholfen, das festzustellen.
Ja, Hafenstraßenblut hat er. Heute ist er nicht hier, habe ich gelesen, weil heute Familientag ist. Guter Mann. Hat Herz auf dem rechten Fleck.
Und er soll mal wieder zurückkommen.
Ja, der war sehr gut. Ich fand den gut als Spieler. Deshalb weiß ich nicht, warum Rot-Weiß so ein Blödsinn manchmal macht, ne?
Darüber werden wir sicher noch reden, aber wie fühlt sich das an, wenn man so die Fans hört?
Ja, das freut mich natürlich sehr, auch ja quasi nach einem Jahr meiner Abstinenz aktiv im Verein, dass die Leute immer noch so von mir denken, so über mich reden, mich in Erinnerung haben und ja, was will man eigentlich mehr, ne, als so ein Abschied hingelegt zu haben.
Die Umfrage ist erst ein paar Tage her, denn es ist April 2024, können wir ja sagen, und wir werden später auch noch unseren Sportreporter dazu nehmen, denn wir sind einen Tag, für die das jetzt hören, nach dem Aufstieg von Bayer Leverkusen. Aufstieg. Ja, jetzt zeigt sich, was ich für ein Sportkenner bin. Deswegen habe ich Mario Altern, begrüße ich dich lieber gleich, damit du sofort eingreifen kannst.
Ja, hi Christian.
Herzlich willkommen. Gratulation zum deutschen Meister.
So ist richtig. Dankeschön.
Ja, Aufstieg. Auf jeden Fall nimmt Leverkusen an der Champions League teil, aber das wird uns auch als Zweiter. Aber deutscher Meister ist der Titel nach so lange Bayern München. Wie geht's dir, Mario?
Völlig fix und fertig noch. Ich habe es heute einen Tag nach dem Spiel erst so richtig realisiert, glaube ich, obwohl ich gestern mit im Stadion war, auf dem Rasen war, lange, lange Zeit. Aber tatsächlich kamen dann heute auch schon, wenn man es wirklich sich bewusst macht, noch so ein bisschen die Tränen tatsächlich. So emotional ist das.
Felix Herzenbruch, du bist aber nicht so harter Bayer Leverkusen-Fan wie der Mario, oder?
Nee, mit Bayer Leverkusen habe ich nicht so viele Berührungspunkte, aber man muss natürlich sagen, mit Abstand die beste Mannschaft dieses Jahr in der Bundesliga. Und ja, da freut mich für ihn persönlich, dass er dann sowas mal miterleben darf. Als Leverkusen-Fan kommt das ja nicht alle Tage vor, wie man sagt. Ne?
Ja, aber du kennst dich ja aus mit Partys. Da werden wir sicherlich hinterher auch noch drüber reden und ähnlichen Erfolgen vielleicht.
Ja, Party, ich meine es ähnlich wie Robert Andrich, der ja bei euch gut abgerissen hat, so war ich das für RWE vielleicht.
Das wird spannend werden in diesem Podcast, in dieser Folge, deswegen brauche ich den Mario auch, der kann da einiges berichten und hat ja auch zwischendurch mal ein paar Töne eingesammelt. Lasst mich noch die Begrüßungsrede sprechen für alle, die hier reinhören und sagen, was kommt denn jetzt hier? Also wir sprechen natürlich heute auch noch über Rot-Weiß Essen und warum jetzt nicht mehr da, was ist da passiert, und dann, unser Gast war lange Zeit der Spieler, und natürlich ist die Frage, warum ist er nicht mehr da, was macht er jetzt, was hat das mit dem Buch, was ist das, bekommt der, will er einen Literatur-Nobelpreis oder dann doch später nochmal in die Champions League zurück. Also wer weiß. Der Podcast Essen im Ohr fragt nach. Heute ist das meine Aufgabe. Ich bin Christian Pflug, Moderator und Chefredakteur, Podcaster. Und hier in der Serie haben wir ja schon viele Gäste kennengelernt, wie Ordensschwester Regina, Psychologe André Dotten, die Jungs von Essen Diese oder zuletzt Blaulichtreporter Justin Brosch. Auch noch eine ganz frische Folge. Auch sehr nachgefragt, wie wir gesehen haben. Tja, und auch der Oberbürgermeister war schon hier. Diverse Sportler auch, Tieftaucherin, Boxer, RWE-Trainer Christoph Dabrowski, alle schon hier bei Essen im Ohr. Ja, und beim Fußball braucht man den kompetenten Mann, Mario Alt, habe ich ja gesagt. Mario, du reportierst auch regelmäßig Rot-Weiß Essen. Macht das in letzter Zeit mehr Spaß oder weniger? Was würdest du sagen?
Nö, es macht schon mehr Spaß. Diese Saison läuft ja eigentlich ganz gut für Rot-Weiß Essen. Vor allem nicht nur erfolgreich, sondern auch der Fußball ist besser geworden. Ein paar torreiche Spiele dabei, ein paar emotionale Spiele, wie die 2 Derby-Siege gegen Duisburg. Ich persönlich war im Hinspiel dabei in Duisburg mit einem Last-Minute-Siegtreffer, wo auch die Verantwortlichen heute noch sagen, das war mit der emotionalste Moment in dieser Saison. Und deswegen macht das diese Saison schon bis jetzt sehr, sehr viel Spaß und wer weiß, was noch kommt.
Kommen wir zu Felix oder auch Herze. Das wird er uns aber gleich sagen, wie wir ihn ansprechen. Felix Herzenbruch, wir sind jetzt ganz Ohr. Essen ist ganz Ohr, was wir über dich erfahren. Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellung im Steckbrief. Vollständiger Name.
Felix Herzenbruch.
Und Spitzname?
Wie du schon gesagt hast, Herze.
Wie ist das entstanden? Also einfach durch den Nachnamen hat sich so...
Oder? Nein, also ich kam von der Jugend in den Seniorenbereich und da hatten wir tatsächlich auch drei Felixe. Und da muss man sich einen anderen Spitznamen zulegen. Und das war dann naheliegend. Ne?
Herze ist da. Und wann und wo geboren?
Am 8.8.1992 in Wuppertal.
Wo aufgewachsen?
Auch dort in Wuppertal. Ronsdorf, wenn ich das so erwähnen darf.
Ronsdorf,
für die, Heimatnahen.
Ist ja nicht so weit, ja, ja. Was gelernt?
Ja, Fußballausbildung ist jetzt irgendwie, kann man nicht nennen, aber aktuell lerne oder studiere ich ja immer noch mein Lehramt an der Uni Essen-Duisburg und genau, das ist so die Ausbildung, die ich jetzt hier offiziell nennen könnte.
Aber da bist du auch dran, also wie vielte Semester oder bist du so mittendrin? Oder
oh, da frag nicht nach den Semestern.
Also ich habe 19 gemacht, von daher ist es keine Sünde, wenn man da ein bisschen länger braucht.
Da bin ich noch drunter, zum Glück, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, werde im Sommer dann damit fertig sein und dann in den Master übergehen.
Welche Fächer?
Sport und Sozialwissenschaften. Okay. Man muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe an der Uni Paderborn angefangen und durch einen Uniwechsel verliert man natürlich viele Seminare und Credits und musste dann hier quasi in Essen fast nochmal bei Null starten. Deswegen erklärt sich natürlich meine lange Zeit und nicht, weil ich getrödelt hätte. Oder?
Nein, natürlich nicht. Das hätten wir auch nie unterstellt und außerdem in Paderborn war es ja auch wegen des Fußballs, da kommen wir sicher auch noch drauf. Jetzt kommt, das frage ich jeden, aktuelle Jobbezeichnung.
Boah, das ist... Also ich habe im Moment viele Dinge, die ich mache. Was heißt viele? Würde ich sagen drei. Ich bin Fußballer, dann bin ich Lehrer und letztendlich, wie du ja eben schon gesagt hast, irgendwo auch halbwegs Buchautor. Ja.
Fußballer bist du gerade bei der Spielvereinigung Velbert?
Richtig, ja.
Ist ja auch Richtung Wuppertal, aber du wohnst noch in Essen jetzt im Moment?
Genau, ich wohne noch im Essener Zentrum,
Dann hast du nicht weit zu
Essen, sehr gut. Und auch zur Uni natürlich.
So, Buchautor, Lehrer, glaube ich, als Projektlehrer auch für?
Genau, Fußball trifft Kultur, das heißt, das Projekt ist an der Gesamtschule Nord, auch eigentlich Nähe zur Hafenstraße und da mache ich zweimal die Woche Deutschförderunterricht.
Jetzt hast du aber unterschlagen, dass du auch Fotomodell bist.
Fotomodell.
Ja, auf einem Foto der Ausstellung Mythos und Moderne im Ruhrmuseum. Da hat man dich gesehen,
Da habe ich mich vor allen Dingen selber gesehen. Ich bin da aus Interesse dann mal hin mit meiner Frau und meiner Tochter und da mal so durchzugucken. Und wer guckt mich da an? Ja, ich mich quasi selber. Da habe ich natürlich direkt ein Foto gemacht und mich sehr gefreut, dass auch ich da irgendwie vertreten bin.
Diese Ausstellung lohnt sich sowieso. Weiter im Steckbrief. Zahl der Ehen und der Kinder.
Eine Ehe, eine Tochter.
Haustiere?
Derzeit nicht, nein.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Kommt drauf an welches. Aber ich mag sehr gerne, in Zeiten des, wo man nicht mehr so viel Fleisch isst, darf man das ja gar nicht mehr sagen, aber so ein gutes Steak, das ist schon was Feines.
Also hier bei Essen im Ohr darf man das sagen. Das haben viele im Steckbrief auch gesagt, um das mal ganz klar zu machen. liebster Ort in Essen?
Mittlerweile schon wieder auch die Hafenstraße, das Stadion. Weil gerade auch für den Einspieler, den du gerade gebracht hast, wenn die Leute einem dann so begegnen und man da mit offenen Armen immer wieder empfangen wird, dann ist das einfach ein wunderbarer Ort, ne, wo man immer gerne hin zurückkehrt.
Wir reden gleich drüber. Größte Stärke?
Disziplin und Ehrgeiz.
Ja. Größtes Laster?
Ungeduld und daraus resultierende schwachsinnige Entscheidungen.
Oha, auch da muss ich mal aufschreiben, hier später nochmal nachfragen. Vielleicht stehen ja auch einige in dem Buch, aber auch dazu später. Ich habe noch ein paar Entscheidungsfragen im Steckbrief immer. Kaffee oder Tee?
Eindeutig Tee.
Berge oder Seeurlaub?
Berge.
Leverkusen oder Bayern hätte ich hier gefragt, aber jetzt steht der Mario da. Ich glaube, das ist gefährlich.
Pass auf, was du sagst.
Ja, diese Saison auf jeden Fall Leverkusen. Eigentlich immer Leverkusen.
Ich habe sonst immer Schalke oder Dortmund, aber da wurde ich manchmal auch böse angeguckt. Gibt's da?
Ich bin eigentlich ursprünglich Dortmund-Sympathisant, würde ich es mal sagen. Also in meiner Jugendzeit bin ich öfter mal ins Westfalenstadion gepilgert und
Das ist in Ordnung. Das ist in der Mehrheit der Radio Essen-Redaktion auch durchaus akzeptiert. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, schon. Fleisch oder Gemüse? Das sieht nach Fleisch aus.
Fleisch mit Gemüse.
Ja, es darf nicht dran liegen, okay. Rock oder Pop oder was anderes, Hip-Hop oder so?
Elektrohaus.
Okay, sowas in der Richtung. Ja. Hörst du dann auch gerne mal laut und viel?
Ja, im Auto zum Beispiel.
Ich habe noch eine zweite Umfrage, um zurück ins Thema zu kommen. Steckbrief damit beendet. Wir hören einfach mal rein. Auch das haben wir unter Fans einfach mal so nachgefragt. Na, so zum Thema Felix Herzenbruch. Was fällt euch ein?
Einer der besten Spieler, den brauchen wir auch die nächste Saison. War ein super Kämpfer, der passte zu Essen. Kämpfen bis zum Ende. Das sind die Leute, die wir hier brauchen. Er war beliebt in Essen. Er ist immer noch beliebt in Essen. Das ist so einer der Spieler, die man halt nie vergisst.
Also mein Opa war großer Fan von denen und der ist hier Ehrenmitglied seit 65 Jahren. Und der hat den immer hochgelobt, dass er ein super Fußballspieler ist. Ne?
Ja, Felix Herzenbruch, absolute Legende hier in Essen. Man erinnert sich immer gerne an das Bild, wo er mit einem Bier auf dem Zaun sitzt. Absolut furioser Typ. Ja, was soll ich sagen? Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft und ist immer ein gern gesehener Gast in der Hafenstraße.
Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also erstmal ein Bild mit einem Bier auf dem Zaun. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, also ja, wenn ich mich daran nicht erinnern könnte.
Ja. Naja.
Nein, es war das Spiel gegen Alemannia Aachen und ja, auch so ein Last-Minute-Tor, wie wir es eben schon beschrieben haben, gegen Duisburg, allerdings gegen Aachen. Irgendwie die 12. Ecke, die dann nacheinander reinflog und der Schiri hat gesagt, das ist die allerletzte, nach pfeife ich sofort ab. Der Ball wird verlängert auf den zweiten Pfosten und ich springe da irgendwie mit dem Kopf rein, der Ball ist drin, Schiri pfeift ab und es war halt, ja, mein erstes Tor für RWE und also diese Momente, diese Gefühle kann man da irgendwie gar nicht richtig beschreiben. Und am Ende, ja, hat die Westkurve mich dann quasi gefordert oder bejubelt mit meinem Namen. Dann, ja, bin ich auf den Zaun gestiegen. Ich wusste gar nicht, dass das so ein großes Ding ist, weil im Nachhinein erzählen mir viele, boah, also da saß vielleicht mal Frank Kurt, aber sonst hat sich das so keiner irgendwie mal getraut oder gemacht. Ja, dann wurde mir ein Stauder gereicht, ne, frisch gezapft, eiskalt, boah, und also dieser Moment, das hat mir letztens auch nochmal ein Freund gesagt, das war einfach irgendwie, da passte alles, weil auch von dem Blickwinkel, von dem Foto her, die Sonne scheint von hinten, so das Bier perlte da vom Becher runter, ne, und ich da freudestrahlend und also, das hätte man nicht besser malen können, diesen Moment, ja.
Das war aber eine ganz spontane Sache von dir wahrscheinlich.
Ja, also planen kann man sowas schlecht, ja. Aber ja, ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Also, das ist doch gerade ein super Moment. Koste das aus, mach es einfach. Und ja, ich meine, im Endeffekt war das ja genau das Richtige.
Mario, du als Radio Essen Sportreporter, was ist der Grund, dass Felix Herzenbruch so gut ankommt bei den Fans? Du erlebst ja nur noch viele Spieler und da ist ja irgendwas, wir hören das ja in der Umfrage, was gut ankommt.
Ja, ich glaube, das Wort, was war das? Hafenstraßenblut hat es ganz gut getroffen. An der Hafenstraße steht man auf Spieler, die sich voll reinhauen. Du hast eben Ehrgeiz, glaube ich, bei dir genannt, die sich nicht zu schade sind, auch mal zu der einen oder anderen Grätsche vielleicht anzusetzen. Und dann ist der Felix halt auch einfach ein Typ, ne? Der, das werden wir heute wahrscheinlich auch noch hören, nicht mit seiner Meinung hinterm Berg hält, sondern einfach auch sagt, was er denkt. Und sowas kommt ja an, ehrliche Arbeiter, die das Herz am richtigen Fleck haben.
Irgendwie hat es in Essen ja wohl auch gepasst, Herze, das hast du auch uns mal gesagt.
Also als ich vor 4 Jahren hingekommen bin, da habe ich gedacht, ja, das könnte ganz gut passen mit mir und RWE, so vom Typ her. Aber dass es jetzt am Ende, ja, ich sag mal, so ausartet, das hätte ich dann nicht gedacht. Aber es ist wunderschön, so dann auch aufzuhören.
Statistik aber 112 Spiele für RWE, wenn ich es richtig habe, 5 Tore, 15 gelbe Karten.
Ja, guck mal, und keine rote.
Keine rote, ja, das finde ich schon mal fair.
Gut hingekriegt.
Ich weiß nicht, wie der Durchschnittswert normalerweise ist, aber es ist nicht so viel für 112 Spiele, kann man sagen. Respekt. Es hat mit dir und RWE aus deiner Sicht sehr gut gepasst.
Ja, also wie gerade schon gesagt wurde, vom Typ her und einfach irgendwie auch in das Ruhrgebiet rein, so dass man auf die Leute auch zugeht und nicht sich so, sag ich mal, wie als Profi auf einer anderen Ebene sieht oder ja, nicht mit den Leuten richtig spricht und sich als was Besseres irgendwie sieht. Das war, glaube ich, immer so auch das Ding, warum ich ganz oder immer noch ganz gut bei den Leuten ankomme, ne? Weil man kann sich doch einfach mal unterhalten, mal 5 Minuten Zeit nehmen. Die Leute, die zahlen da echt ein Heidengeld jede Saison und für jedes Spiel, Auswärtsfahrten, was weiß ich. Und für die ist es ja wirklich dann teilweise das Größte, mal irgendwie kurz mit einem zu quatschen. Ne? Mhm. Das tut mir ja nicht weh. So, ich mache dann den Spaß mit oder irgendwann kennst du ja auch die Fans, so die du da täglich oder öfter mal siehst und ja, machst du mal einen Spruch oder einen Spaß.
Du wirst ja auch erkannt, ne? Wenn du jetzt wieder ins Stadion gehst, wahrscheinlich haben dich ganz schnelle und grüßen und...
Ja, tatsächlich, vor, wann war das, gegen Dortmund 2 war ich mit meiner Schulklasse da, weil wir eingeladen wurden und wir sind von der Schule, die führt, ja, 10 Minuten entfernt zum Stadion, sind wir zu Fuß gegangen und schon auf dem Weg, ich glaube, ich habe 10, 15 Fotos gemacht und die Kinder standen da und sagten, ja, warum, was wollen die denn alle von dir? Ja, wir haben mal gespielt, ne? Und nee, das ist echt toll.
Nicht jeder Lehrer wird so umzingelt.
Ja, das stimmt.
Also in meiner Welt habe ich ja noch gelernt, man lernt einen Job, findet eine Anstellung und macht das ein Leben lang. Aber das ist bei Leistungssportlern ja schon mal anders. Trotzdem, du wärst doch gern bei RWE geblieben, oder?
Ja, natürlich, das habe ich ja immer betont und auch frühzeitig, als ich auch noch da gespielt habe, dass ich auch meine Karriere gerne da beendet hätte. Aber es ist halt irgendwie Profifußball und da kannst du dir das nicht immer aussuchen, wie es dann kommt, so sehr du dir das wünschst und auch alles probierst, dass es dann so kommt. Letzten Endes kam der Tag und mir wurde das Gegenteil verkündet. Nicht Karriereende bei RWE, sondern ja, du musst dir wahrscheinlich nochmal was anderes suchen, um ja nochmal dein Geld zu verdienen.
Die Fans haben ja schon vorhin im O-Ton geäußert, oh, so ein Blödsinn, oder soll er bei RWE bleiben? Wie war das denn wirklich? Kam irgendwann jemand zu dir, wir müssen mal sprechen, oder hast eine WhatsApp gekriegt? Also pass auf, wir planen jetzt ohne dich, oder wie läuft
ja,
sowas ab?
Ja, also eine WhatsApp habe ich nicht gekriegt, das ist ja schon mal gut, dass man das persönliche Gespräch gesucht hat.
Ja,
es war so, dass dann gesagt wurde, ja, pass mal auf, nächste Woche lass uns mal sprechen, wie deine Vorstellungen sind, wie unsere Vorstellungen sind. Und da dachte ich so, ja, wenn man sich was zusammen vorstellen kann, dann ist das ja eigentlich schon mal ein positives Zeichen. So, dieser minimalen oder guten Erwartungshaltung bin ich dann da reingegangen in das Büro des sportlichen Leiters. Da saß dann noch der Trainer bei. Das Gespräch fing auch gut an und sie sagten, ja, wie eben schon erwähnt, du bist alles so, was die Hafenstraße verkörpert und aber wir können dir leider keinen neuen Vertrag anbieten. Ja, gut. Dann bin ich erstmal vom Stuhl gerutscht, ne? Und ja, das war schon ein Schlag ins Gesicht für mich, ja.
Haben die das begründet?
Also eine richtige Begründung war da jetzt nicht. Es war eher so, ja, wir wollen uns verändern, was anderes machen. Und zu dem Zeitpunkt weiß man ja auch noch nicht, was haben die vor? Weil du bist ja natürlich irgendwo, liest du Zeitung oder weißt, wer könnte jetzt kommen. Aber ist ja alles noch nicht sicher. Und dann kann man sagen, okay, sie wollen was anderes machen. Dann müssen sie ja sehr viel bessere Leute irgendwo in der Hinterhand haben. Ne? Und da kann man da in dem Moment ja nicht sagen, ja, ist ja Quatsch, das wird sowieso nichts. Dann nimmt man das erstmal irgendwie hin, ist natürlich dann echt sehr gefrustet und irgendwo auch traurig. Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren ja noch ein paar Spiele zu gehen und wir steckten im Abstiegskampf und ja, das...
Das motiviert ja da nicht gerade.
Das waren harte Wochen, sag ich dir. Also.
Du hast dann aber noch gespielt oder bist du dann mehr auf der Bank gelandet?
Nein. Ich war ja mittendrin. Ja. Ich war Kapitän der Mannschaft. Ich musste vorangehen. Ich musste das Schiff irgendwie in den Hafen bringen. So, natürlich mit anderen, nicht ich alleine. Das ist ja klar. Aber das war eine brutale Aufgabe. Wenn dir gesagt wird, hör mal, du bist nicht mehr dabei, aber sieh mal zu, jedes Wochenende 100% und halt auch die anderen zusammen. Und du denkst dir, jo, dann mache ich gerne. Aber ab 30.06. habt ihr dann aber irgendwie einen anderen, der das so machen soll. Und das ist für den Kopf brutal schwierig.
Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es jeder schaffen würde. Und dass du das, aus dem, was ich beobachtet habe, Mario wird das bestätigen, sehr gut gemeistert hast, diese schwierige Situation. Nochmal zur Einordnung für mich Nicht-Sportler. Du bist Linksverteidiger, Innenverteidiger. Und eben warst lange auch Kapitän. Das heißt, du hast die Kapitänsbinde und musst ein bisschen führen auf dem Platz, also ein Stück weit ein bisschen Regie führen auch im Spiel. Kann ich das so mal amateurhaft sagen?
Das hast du schon gut zusammengefasst. Ja, ich war schon dann am Ende Innenverteidiger und Kapitän auch. So das letzte Drittel der Saison war ich dann Kapitän, weil der Etatmäßige verletzt war. Und ja, so musste ich das dann irgendwie regeln mit den Jungs.
Wie haben die anderen reagiert? Also ich meine, es ist sicher immer so und in jeder Saison, dass irgendjemand gehen muss oder so eine Nachricht kriegt und andere einen vielleicht trösten oder irgendwie drauf reagieren. Ich kann mir auch vorstellen, aus anderen Zusammenhängen, es sind vielleicht manche auch froh, dass der geht, der immer so im Mittelpunkt steht und so beliebt ist. Gab es unterschiedliche Reaktionen oder wie war das insgesamt?
Ja, es ist ja immer irgendwo schwierig, da die wahre Reaktion von einem zu kriegen. Aber ich denke schon, dass die meisten Spieler so aufgrund der Persönlichkeit und des Charakters in der Mannschaft dann gedacht haben, boah, das ist schade, dass der geht, weil, glaube ich, war nicht ganz unbeliebt. An dem Tag bin ich runter, danach war noch Training nach dieser Botschaft, bin ich runter in die Kabine gegangen und habe dann gesagt, können alle mal kurz zusammenkommen. und habe dann verkündet, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und dass mit mir heute dann nicht so gut im Training zu rechnen ist, weil es ist immer doof, wenn dann ich das hinterm Berg halte und da aber beim Training rumlaufe wie, ja, wie eine Scheibe Toastbrot und da nichts auf die Reihe kriege. Von daher habe ich da das direkt offen in der Mannschaft kommuniziert.
Wie haben die reagiert?
Ja, da war dann nichts mit groß Applaus oder Klatschen oder komm, weiter geht's. Da hat jeder irgendwie auf den Boden geguckt und war dann irgendwie so ein bisschen, man wusste nicht, wie man reagieren soll, auch die anderen nicht.
Gibt's da keine Möglichkeit, ich frage naiv, aber nochmal zum Sportdirektor oder so hinzugehen, zu sagen, überleg doch nochmal und können wir da nicht noch einen Weg finden oder so, oder dass sich Spieler für einen einsetzen, ist wahrscheinlich unrealistisch im Profifußball.
Ja, ein Stück weit schon, aber die Entscheidung wird dann nicht zurückgenommen. Ich habe da ja auch einige Dinge irgendwie noch versucht ins Rollen zu bringen, aber die Entscheidung stand dann fest und ja, die sportliche Leitung will dann ja auch keine Rolle rückwärts machen und nee. So.
Naja, und wenn sie dir einmal signalisiert haben, mit dir planen wir jetzt nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das ja auch ein Stück das Vertrauensverhältnis, dass sie alles in dich setzen.
Genau, und das Vertrauen war dann dementsprechend ja nicht hundertprozentig gegeben. Und unter diesen Umständen ist es ja dann auch irgendwie komisch oder blöd, dann weiterzumachen und als ob nichts gewesen wäre. Ne?
Bist du dir denn irgendeiner, ich sage mal, Schuld bewusst, dass du irgendwie vielleicht zu nah bei den Fans warst oder zu viele Interviews gegeben hast oder vielleicht auch manchmal zu offen mit Kritik oder so? Ich meine, das denke ich immer so, wenn Chefs an Mitarbeitern was kritisieren, sind es vielleicht auch solche Dinge, dass einer da ein bisschen aus dem Felde springt. Hättest du da irgendwas, wo du sagst, ach, vielleicht hätte ich da oder das hat denen vielleicht nicht gepasst?
Also, das haben mich letztens mal auch irgendwie Leute gefragt, die denken, ja, du hast ja irgendwie schon meinungsstark oder so. Aber ich habe da nie irgendwelche Dinge ja, versucht oder gemacht, die irgendwie gegen den Verein oder ich habe alles immer im Sinne der Mannschaft gemacht und habe da auch nicht irgendwie die Verantwortlichen davor Probleme gestellt. Und ich glaube, die sehen es ja eher positiv, wenn jemand relativ eng bei den Fans ist und sich da ein bisschen drum kümmert, ne, damit so ein Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft überhaupt entsteht. Weil wenn du eine Mannschaft hast, die überhaupt keine Bindung zu den Fans hat, ja, dann wird die von den Anhängern auch nicht so hundertprozentig unterstützt werden. Ne? Und von daher sehe ich das eher positiv und ich denke, die Verantwortlichen auch.
Manchmal gibt es ja Vorwarnungen, dass man sagt, ne, so wie Abmahnung für den Mitarbeiter, also dass man sagt, pass auf, du spielst immer, du verlierst den Ball zu oft auf der linken Seite oder so, dass man sagt, streng dich mal, mach da noch mal ein bisschen mehr, sonst können wir dich nicht weiter...
Ja, also... Es ist ja so, ich habe durchaus den Trainer damals gefragt, Christoph Dabrowski, ja, wie sieht's aus, weil ich von ihm auch nochmal eine Einschätzung haben wollte. Natürlich, ich wäre vermessen, wenn ich sage, oh, ich war jetzt der beste Spieler und wie konntet ihr nur? Natürlich hatte ich irgendwie oder habe meine Schwächen und da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die habe ich ja sicherlich irgendwie auch wieder ins Positive durch meine Stärken drehen können und von daher, ja, natürlich ist es irgendwo eine sportliche Entscheidung gewesen und nicht, weil ich jetzt irgendwie der Typ bin, der da mit Fans so viel quatscht.
Mario, bei Sportjournalisten und Reportern ist der Herze immer sehr beliebt gewesen, oder?
Ja, das auf jeden Fall ja, weil man wusste, wenn man mit ihm spricht, natürlich wollen wir auch Inhalte haben, wir wollen Antworten haben, wir wollen keine Phrasen oder sowas haben, sondern wir wollen schon auch irgendwie eine ehrliche Einschätzung und ich glaube, das war wirklich immer gegeben.
Und man hat es bei den Fans gemerkt, die Beliebtheit, das haben wir eben schon gehört, war sehr groß und vor deinem letzten Spiel, da ist auch noch viel passiert, da gab es sogar Geschenke.
Also es nimmt im Moment ziemliche Ausmaße an. Jetzt kriege ich hier so und habe hier gerade eine letzte Schicht Frühstückskorn in der Hand. Ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Kornfan, aber es ist eine schöne Flasche, die stelle ich mir schön ins Regal. Also es kommen jetzt zum Saisonende so viele Leute, die irgendwas schenken und geben und nochmal eine Unterschrift, nochmal ein Bild. Also hier ist wirklich jeden Tag beim Training der Teufel los.
Man kann sich das richtig vorstellen. Und du hast jetzt wahrscheinlich irgendwo eine Vitrine oder hast du das alles irgendwo noch hingestellt?
Ich sage ja immer, ich werde irgendwann so ein kleines Fußballzimmer machen, wo ich die ganzen Sachen reinstelle. Den Frühstückskorn, den habe ich immer noch da im Regal stehen. Den habe ich natürlich noch nicht aufgemacht. Ist da eine schöne Flasche, ne, mit so einem Stück Cola auch dran. Oder ich habe zum Beispiel Staffelei gekriegt mit ganz vielen Aufklebern von RWE, also wirklich unzählige. Die wurde mir geschenkt, eine RWE-Uhr und ganz viele Bilder gemalt von Kindern. Also das nahm damals irgendwie kein Ende. Ne? Das hat einen sehr gefreut. Man wusste manchmal gar nicht, wohin damit.
Aber das hat dich dann doch noch überrascht, dass da so viel kam, oder?
Ja, das schon.
Also damit zu rechnen, dass die Fans Abschied nehmen und einen beliebten Spieler ungern gehen lassen, war sicher so da, aber das war ja dann doch nochmal ein ganz großer Tag.
Ja, es war ja nicht nur ein Tag, klar, am Endeffekt habe ich einen Tag so ein bisschen dazu auserkoren, den Herzenbruch-Abschiedstag nach dem Spiel gegen Verl. Aber die Leute, die auch zum Training kommen regelmäßig, die haben dann Geschenke, wie gesagt, gebracht. Und ja, das war hat einem nochmal deutlich gemacht, wie viel man irgendwie da dann doch bewegt hat in der Zeit, in den Menschen oder mit den Menschen zusammen.
Mario, hast du auch was geschenkt?
Nee, ich habe die Einladung zum Podcast geschenkt damals. Das hat nicht geklappt. Stimmt, zu dem Zeitpunkt, aber das war zumindest aus unserer Sicht so ein kleines Geschenk. Wir wollten zum Abschied natürlich auch mit dir sprechen.
Wir haben so einen Anti-Stress-Ball von Radio Essen, den kannst du bekommen für alles, was vielleicht in der Zukunft kommt, obwohl du nicht so aussiehst, als wärst du ganz leicht zu stressen, oder bist du jemand, der schnell auf 180 ist?
Nee, das eigentlich nicht. Nur ist es ja schon so, wenn Dinge manchmal nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, auch zeittechnisch, dann werde ich schon mal ein bisschen unfreundlich.
Das wollen wir nicht. Stattdessen, wir wollen mal weiter gucken. Also du bist jetzt dann ja erstmal ohne Verein gewesen und spielst jetzt in Velbert. Was fehlt dir am meisten im Vergleich mit Essen? Und was ist vielleicht besser in einem Viertligaverein als bei Rot-Weiß?
Ja, es gibt durchaus Vor- und Nachteile natürlich. Fehlen tut mir so natürlich das Stadion, diese Energie, die da entsteht, so vor dem Spiel, die Atmosphäre, die Gesänge der Fans, wo du wirklich auch so ein bisschen mal diesen Reiz hast, diese Anspannung kriegst, ne, dieses Kribbeln. Weißt du, das ist, in Velbert kann das ja auch gar nicht gegeben sein. Das ist ein Stadion, da ist eine Tribüne und dann sind da, ich weiß nicht, wie viele Fans, aber vielleicht 500, sagen wir mal. Ne? Ohne Velbert da jetzt zu nahe zu treten. Denn Velbert hat auch seine Vorteile. Es ist ja deutlich entspannter. Weil die Erwartungshaltung, klar, wir sind gerade auf dem letzten Platz, aber es ist nicht so, dass ich jetzt auf den Parkplatz komme und mir wird da Schläge angedroht und meine Reifen sind plattgestochen. So ist es da halt nicht. Ne? Will ich nicht sagen, dass es bei RWE jetzt so war oder so. Aber es ist schon durchaus ein anderer Druck
vorhanden. Die Erwartungen sind schnell oben und das kennen wir ja, wir begleiten das ja dreimal gewonnen und dann aber, wenn dann anderthalb Mal die Punkte liegen bleiben, dann ist sofort
Alarmstufe
rot. Alarmstufe rot, genau. Alarmstufe rot, das Gegenteil hast du ja auch erlebt. Lass uns nochmal auf RWE kommen, ich will es ja nicht vergessen, deine wilden Jahre in Essen, zumindest wenn man das Aufstiegsjahr 2022 anguckt. Wie gut erinnerst du dich an den, ich habe mal nachgeguckt, war der 14. Mai der Tag des Aufstiegs in Liga 3?
Ich erinnere mich eigentlich noch sehr gut. Also keine großen Ausfälle, natürlich nicht an jedes Detail, das ist klar, weil an dem Tag ist einfach so viel passiert. Aber Aufstieg ist natürlich immer was richtig, also mit Abstand das Geilste, was du erleben kannst als Fußballer.
Also Mario hat uns ja damals einen Ton zugespielt, der das Zeug zum Ton des Jahres hat. Du kannst dich vielleicht erinnern.
Ja, erstmal haben wir im Stadion wild gefeiert und dann sind wir noch auf die Rue. Und ich bin, glaube ich, noch nie in Unterhose in eine Disco gekommen und gestern habe ich es geschafft. Muss ich sagen, Hut ab an den Türsteher, dass er mich reingelassen hat, war ich schon sehr dankbar.
Herze, du hast jetzt die Gelegenheit, dazu nochmal Stellung zu nehmen öffentlich.
Herrlich, also sowas... Besser kannst du das ja gar nicht irgendwie sagen. Es war, glaube ich, beim Bürgermeister, beim Empfang. Und da hat es mich nochmal abgefangen, wo ich dann mit meiner Flamingo-Krawatte stand. Da kann man vielleicht auch nochmal kurz erzählen.
Ja.
Uns wurde gesagt, zieht bitte das RWE-Polo-Shirt an. Ne? Weil ihr sollt ja halbwegs vernünftig da auftauchen bei Bürgermeister, offizieller Anlass. So, und für viele galt da natürlich, ja, Polo-Shirt an. Aber untenrum kamen dann auch schon wieder Leute irgendwie mit Fußballschuhen, mit Eisenstollen, weiß ich noch. Marius Kleinsorge, der klackerte da durch die Eingangshalle. Und ich hatte mir dann so eine schöne Flamingo-Krawatte umgebunden und habe dann zum Bürgermeister gesagt, ja, hallo, grüß dich hier mal. Ich habe mir extra was Schickes für dich angezogen. Und das fand er auch klasse. Und ich habe mich ja letztens nochmal mit ihm getroffen, vor ein paar Monaten. Mhm. Und er konnte sich tatsächlich daran erinnern, an meine schöne Krawatte. Da habe ich gefragt.
Ja, sowas bleibt hängen. Also das ist sehr individuell. Aber ich hab Bilder im Kopf jetzt tatsächlich. Also du bereust nichts?
Nein, natürlich nicht. Das war ja alles im Rahmen. Also das Gute ist ja beim Aufstieg, du darfst ja wirklich dann für so 2-3 Tage darfst du dir Dinge erlauben, die sonst eigentlich nicht so gehen. Ne? Und im Rahmen meiner Möglichkeiten nutze ich das dann auch aus, so für einen Spaß zwischendurch. Das ist genau das Richtige für mich.
Ja, wir hören mal rein, ihr hattet noch mehr Spaß.
Also der Flieger von Mallorca zurück geht am Mittwoch um 10.40 Uhr. Bis dahin gibt es einfach nur Feuer frei. Wenig Schlaf, ganz, ganz viel Alkohol und wenig Duschen.
Also die Zeit wirst du nie vergessen wahrscheinlich.
Mann, also jetzt muss ich wirklich sagen, genaue Wortlaut habe ich mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber auch wieder klasse. Und so ungefähr habe ich es auch gemacht. Also geduscht habe ich, glaube ich, schon. Das wollen wir jetzt hier nicht so stehen
lassen. Ja, ich sage ja, das ist die Möglichkeit, um klarzustellen. Aber Rot-Weiß-Essen, die Zeit, wird wahrscheinlich immer ein ganz, ganz großes Highlight in deinem Leben bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich sogar noch auf jeden Fall vor meine Paderborner Zeit setzen. Die war natürlich sportlich irgendwo ein bisschen höher angesiedelt mit einem Zweitliga-Aufstieg und einem Bundesliga-Aufstieg, Spiel gegen Bayern
München. DFB-Pokal hier, ne? Ja, gegen genau. Bayern München, Gegenspieler Arjen Robben, habe ich hier genau noch als Notiz, also ja. SC Paderborn. Was viele nicht wissen, in meiner Familie sind viele im Verein Mitglied vom SC Paderborn, von daher.
Ja, das war ebenfalls eine sehr, sehr gute Zeit, aber jetzt in Essen ist nochmal irgendwie so, der Ruhrpott ist so ein bisschen besonders, ne? Die Leute, die vergessen einen nicht, ne? Und wenn ich jetzt nach Paderborn gehen würde, ein paar Leute sagen, ach, guck mal, ja, der hat mal hier gespielt. Aber wenn ich hier zur Hafenstraße komme, wie du eben schon gesagt hast, da wirst du mit offenen Armen empfangen. Und ja, meine Zeit steht ja auch irgendwo dann für eine erfolgreiche Zeit mit ja dem Aufstieg natürlich vorneweg, aber auch dem DFB-Pokal-Viertelfinale, wo wir vorher auch drei Zweit- und Erstligisten rausgeworfen haben. Das ist ja auch nicht unter den Teppich zu kehren.
Wir wollen auch das hier nochmal würdigen. Du warst aber Ruhrgebiet, du warst ja auch eine Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen, wurdest dahin auch mal ausgeliehen. Mhm. Aber Essen ist schöner, ne?
Ja, liebe Grüße an meine Freunde aus Oberhausen. Nein, jeder Verein hat so seinen eigenen Charme, das habe ich auch immer gesagt. Ich finde es immer doof, wenn man sich da so bekriegt oder auch jetzt Spieler sagt, oh nee, der hat da gespielt, der ist jetzt so verbrannt für hier. Irgendwie, du siehst ja, bei Oberhausen kam ich jetzt auch nicht so verkehrt an, aber ich glaube, es liegt einfach an der, ja, an den Eigenschaften des Spielers selber, wie er sich gibt, wie er sich verkauft. Und da kannst du überall, egal Rivalität oder nicht, gut ankommen.
Welche Trainer haben dich geprägt?
Da würde ich auf jeden Fall vorneweg auch Steffen Baumgart sagen, weil
damals in Paderborn.
Damals in Paderborn, es war schon irgendwo eine Hausnummer, der Mann. Ja, viel gelernt, aber auch ja seine Art und Weise, wie er ja seine Ansprachen, wie er mit Spielern umgeht, das war schon sehr motivierend, das muss ich sagen. An der, habe ich immer gesagt, an der Seitenlinie ist er ja rauf und runter wie so ein Tiger im Käfig, und du hast als Mannschaft einfach gedacht, du hast einen 12. Mann dabei, ne, der stand hinter dir wie eine Eins, ne, hinter dem Team, und das hat man einfach gemerkt.
Es gibt Riesenunterschiede bei den Trainern und es ist ja auch Typsache, wie das bei dir ankommt und motiviert. Du hast bei Rot-Weiß Essen auch zwei Trainer erlebt, glaube ich, oder? Waren es mehr? Also Wechsel gab es ja öfter in der Vergangenheit.
Also geholt wurde ich von Carsten Neitzel sogar noch.
Ja.
Und als ich dann den ersten Tag da war, war er schon Vergangenheit. Dann stand Christian Tietz vor mir.
Stimmt, den gab es ja auch noch.
Den gab es auch noch. Den habe ich auch überlebt. Habe mich ja ausleihen lassen nach Oberhausen damals, um der Sache so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Dann kam Christian Neidhardt, mit dem ich auch echt gut klarkam, der ja dann kurz vor ja der Zielgeraden auch nochmal ausgetauscht wurde.
Da waren wir alle überrascht. Ging dir das auch so? Also wir hatten ihn ja auch hier zu Gast im Podcast und das war auch schön, aber
ja, also man muss dann irgendwie rückblickend sagen, das hatte sich so ein bisschen, ja nicht abgezeichnet oder angedeutet, aber er war so ein bisschen ja leer, oder er hat es so ein bisschen abgearbeitet an der Mannschaft, am Verein. Er hatte nicht mehr so diese Begeisterung, diese positive Emotionalität. Es war eher so, ja, die Mannschaft und so, das hat dann nicht mehr, da stehe ich auch zu, und er hat mir das auch ein paar Mal schon, was heißt ein paar Mal, einmal übel genommen und hat mir da auch zu der Zeit ein Screenshot vom Interview geschickt, als ich bei Reviersport oder so sagte, dass Vincent Wagner kam ja damals mit Jörn Nowak zusammen, dass dann da nochmal so ein positiver Ruck durch die Mannschaft ging. Und so war es tatsächlich auch. Ja. Und ja, soll ich das im Nachhinein jetzt verleugnen? Ich fand, er war echt ein super netter Typ und man konnte echt Spaß mit ihm haben. Nur gegen Ende war er ein bisschen abgearbeitet. Und das ist bei RWE oft so. Die Trainer kommen an, haben super Spirit, positiv. Und dann, ja, RWE ist, also, sag ich ja, wie so ein Haifischbecken, ne? Da werden die Trainer verschlissen und im das ist
Tal
auch für
der
die
Realität,
nicht einfach.
Ja, tatsächlich.
So.
Ich habe ja noch eine Frage stehen, die muss ich auch stellen, auch wenn wir gleich zu dem Buch kommen, womöglich ist da was drin. Mit welchem Mitspieler hast du am meisten Blödsinn in der Kabine gemacht?
Blödsinn. Ja, ich muss sagen, Ron Derlinski, der war auch schon ein richtig, also was heißt komisch, aber ein witziger Vogel, ne? Also was der für Dinger da manchmal gemacht hat, dem war auch nichts peinlich, sagen wir mal so.
Das war ein gutes Gespann, Mario. Jetzt kommst du hier nochmal rein als Beobachter der Szene bei RW.
Ja, Berlinski ist auch so ein Hafenstraßentyp tatsächlich. Da weiß man, wenn der reinkommt, dann beißt er sich an der Wade fest oder so, obwohl er Stürmer ist. Aber ich dachte vielleicht den ein oder anderen Streich. Ich erinnere mich bei einem anderen Verein mal irgendwas von einem Fisch unter einen Sitz gelegt. Das war es jetzt nicht du, aber der dann erst nach ein paar Wochen gut gerochen hat.
Ja, einzelne Streiche. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Ich bin eher so für mich selber auch mal irgendwie lächerlich zu machen. Ne? Nicht anderen irgendwie blöd dastehen zu lassen, sondern ja, vielleicht kommen wir ja noch auf die Mallorca-Touren. Da stehe ich dann eher mal irgendwie mit einem verrückten Outfit irgendwie im Mittelpunkt und bringe dann die Leute zum Lachen oder so.
Was war bei der Mallorca-Tour? Wir kommen da sofort drauf.
Ja, es ist so, ich fliege ja wirklich, seitdem ich 17 bin, regelmäßig, wenn nicht jährlich, an den Ballermann 6. Auch natürlich bei der Aufstiegsfahrt oder auch letztes Jahr nach dem Pokalerfolg. Und ich überlege mir immer, was machst du dieses Jahr? So ein bisschen ab vom Mainstream, was das Outfit angeht. Und ja, so saß ich im letzten Sommer, ja, was heißt verkleidet, aber mit einer Meerjungfrau-Flosse auf der Mauer einer blauen Perücke und war dann irgendwie so Meerjungfrau. Und die Leute haben halt nicht Fotos mit mir gemacht, weil ich jetzt irgendwie bei RWE war, sondern weil ich eine Meerjungfrau war. Und das war, also, das hört sich jetzt komisch an, ne? Klar, irgendwie Lehrer, seriös, Fußballer, aber mir macht es einfach irgendwie Spaß, mal irgendwie was anderes da so zu sein, die Leute zum Lachen zu bringen. Und ja, ja, jetzt habt ihr das hier irgendwie aus mir rausgekitzelt, Mensch, offiziell im Podcast.
Ja, es ist jetzt...
Jetzt ist es zu spät.
Wir hören ja nur ein paar Tausende. jetzt muss ich aber die andere Frage auch stellen, wenn ich mir vorstelle, ihr arbeitet sehr eng zusammen, ihr müsst gemeinsam motiviert am Erfolg arbeiten, also die Spieler, der Trainer zusammen in der Kabine, kurz vorher nochmal. Gibt es auch Spieler, die man auf den Tod nicht ausstehen kann?
Ja, also... Ich glaube, das ist ja das Normalste der Welt, dass du in einer Gruppe von 25 Leuten hast, mit denen kommst du besser klar, mit welchen kommst du weniger gut klar. Ne? Aber ich will jetzt auf den Tod ausstehen, das hatte ich jetzt noch nicht. Ne? So schlimm will ich das jetzt nicht sagen. Aber wenn du halt so oft auf engen Raum bist, sag ich mal Trainingslager, wo du wirklich da irgendwie eine Woche lang dich jeden Tag fast rund um die Uhr siehst, ne? Dann geht die eine oder andere Sache beim anderen dir schon mal ziemlich auf die Nerven. Das kann schon vorkommen.
Wie gehst du mit Emotionen um? Also hast du auch schon mal eine Tonne getreten oder so? Hin und wieder sieht man das ja auch bei Trainern, aber bei Spielern natürlich auch.
Ja.
Also wir haben vorhin festgestellt, keine rote Karte in der ganzen Zeit RWE, von daher ganz schlimm kann es nicht gewesen sein.
Ja gut, aber ich sag mal, rote Karte ist das eine, aber ein Gegentor ist ja irgendwie fast noch viel schlimmer für das gesamte Team. Mhm. Und da kann ich mich an eine Szene gegen MSV Duisburg letzte Saison erinnern, im Heimspiel. Da kriegen wir irgendwie kurz vor Schluss so ein richtig dämliches Freischuss-Gegentor. Da habe ich meine neuen Nike-Schuhe irgendwie gerade frisch vom Sporthandel abgeholt, habe ich gegen den Pfosten getreten, da ist der Stollen abgebrochen. Da hatte ich noch ein Riesentheater mit hier Umtausch und ja, das war nicht so toll.
Also, kleiner Wutausbruch.
Ja, natürlich. Wenn du kurz davor bist, gegen MSV das Derby zu gewinnen, und dann kommt da so eine Pflaume rein. Ja.
gibt es Dinge, das passt eigentlich dazu, die man als Fußballer nie tun darf? Ich weiß nicht, ob es ein Kapitel in dem Buch gibt. Ich gucke schon mal nach. Ja, aber.
Nee, das Kapitel gibt es nicht. Das ist eine gute Frage. Was man nie tun sollte. Oh, ich würde sagen, den Trainer beleidigen oder da Widerworte geben, das ist schon sehr weit oben, würde ich sagen.
Das am besten noch öffentlich in Pressekonferenzen.
Genau, das macht richtig viel Sinn.
Bist du auch öfter gefragt worden oder warst dabei in Pressekonferenzen? Da interessiert mich auch, weil wir ja auch schon manche Trainer und Spieler hier hatten. Wie ist dein Verhältnis zu Journalisten? Das ist ja bei einigen schon mal ein bisschen angespannt. Mhm. Oder wir sehen das ja auch manchmal bei der Bundesliga, dass mal ein Trainer wutschnaubend den Saal verlässt. Wie ist das bei dir, wenn du gefragt wurdest? Auch schon mal genervt oder hast du gedacht, ah, der wieder? Oder mein Gott, die Frage, da kann er sich doch mal was Besseres ausdenken.
Also tatsächlich bin ich eigentlich mit fast allen echt immer richtig gut, weil es gibt, klar gibt es doofe Fragen, aber dann antwortest du vielleicht auch halbwegs mal doof darauf. Aber ich habe mir immer persönlich irgendwie auf die Fahne geschrieben, nicht dieses Mainstream-Fußballer-Antworten bla bla zu geben. So, und wenn die Journalisten das wissen, und dann lassen die dich auch halbwegs in Ruhe, weil die brauchen ja dich dann irgendwas vor dir rauszukitzeln, ne? Weil es kommt ja dann quasi von mir selber, weil ich hast du nichts mehr als dieses, ja, wir gucken von Spiel zu Spiel und nee, wir reden noch nicht von der Meisterschaft. Boah, das langweilt mich selber so.
Lernt man das eigentlich? Weil ich frage mich, gibt es da so eine Schulung oder so ein Handbuch, wo man genau diese Sätze dann immer wieder übt?
Nein, natürlich nicht. Da muss man irgendwie halbwegs begabt und geradeaus reden können und dann passt das schon. Aber zu deiner Eingangsfrage, tatsächlich hatte ich jetzt vor einer Woche noch mit einem journalistischen Kollegen irgendwie Kontakt und da hat es mir nämlich nicht gefallen, die Darstellung irgendwie in einem Bericht, wo es dann als dicke Überschrift hieß, Herzbruch, RWE ist nicht mehr seine Priorität Nummer 1. Und boah, das hat mich echt geärgert. Und dann habe ich den guten Mann auch angerufen, dann haben wir das aus der Welt geschafft und da bleibt jetzt auch nichts zurück. Und jetzt wissen wir fürs nächste Mal, wie wir miteinander umgehen. Mhm. So. Aber das ist natürlich auch irgendwie, muss die Initiative so ein bisschen vom Spieler kommen, sich nicht dann da irgendwie hintenrum aufzuregen, sondern nicht mehr zu dem hinzugehen, sondern ja, da musst du auch die, sag ich mal, ja, das Selbstbewusstsein, nicht die Eier, haben, den Mann nochmal anzusprechen und das aus der Welt zu räumen.
Wir werden uns die Schlagzeile Mario genau überlegen, die wir über diesen Podcast schreiben.
Da ist jetzt ein bisschen Druck da, ja, dass mein Telefon klingelt.
Gibt es eigentlich etwas, was man als Fußballer nie ausplaudern darf? Also Trainer nicht kritisieren hatten wir gerade so. Andere Dinge, die Geheimnis in der Mannschaft sind oder Geld, wie viel verdient man? Also ich frag mal ganz doof.
Ja, also wie viel man verdient, das ist sowieso so ein Thema in der Kabine, was eigentlich auch gar nicht... Das ist sogar in der Kabine ein Geheimnis. Das kommt ja gar nicht erst überhaupt raus. Ja, das andere ist so internes einfach, was in der Kabine besprochen wird. Das erzählst dann vielleicht zu Hause deiner Frau oder deinen Eltern, aber jetzt grundsätzlich im größeren Rahmen sollte das dann nicht finden, weil das geht ja wirklich, gibt ja selbst bei Bayern München, wo irgendein Maulwurf, wo dann immer wieder Informationen nach außen dringen. Ne? Und da muss man irgendwie, ja, vorsichtig sein, ne? Was man dann irgendwie wem weitererzählt.
Männer, schwitzende Männer zusammen in der Kabine. Gibt es da auch trotzdem mal ganz emotionale Gespräche? Fließen da mal Tränen oder ist man da auch mal, darf man da auch mal ganz schwach sein?
Ja, also das glaube ich schon. Es ist nicht die große Runde, in der man dann da sitzt, sondern es ist vielleicht, dass man irgendwie mal nach dem Training etwas länger da sitzt mit einem zusammen und dann irgendwie ins Plaudern kommt oder in der Sauna zusammensitzt. Und ja, ich glaube, ein Fall war auch mal, da hat wirklich ein Spieler, ja, was heißt wirklich, angefangen zu weinen, weil er irgendwie Probleme hatte zu Hause und ja, sowas kommt vor, ne? Ist immer die Frage, wie geht man dann damit um? Ist man dann ein guter Zuhörer oder man, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ich hau ab. So, ne? Und also ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Klar, es ist irgendwie ein Team, wo jeder seine Rolle spielen will, Konkurrenzkampf vorhanden ist, aber am Ende sind es halt irgendwie echt nur größere Jungs, ne? Mhm. Das ist wirklich teilweise wirklich so. Das sind Jungs, die vielleicht gerade von zu Hause ausgezogen sind, die eine erste eigene Wohnung haben, so ganz junge Kerle, ne? Und das ist natürlich überfordernd für viele. Und da ist nicht viel zu spüren von der Coolheit, die dann vielleicht auf Instagram rüberkommt, wenn jemand seinen Mercedes zeigt oder so. Das sind wirklich Jungs manchmal.
Das wäre so die Frage, diese Klischees des Fußballers, Bundesliga-Star, Millionen Verdienst, dickes Auto und wenn auch nur geleast oder ausgeliehen oder so und die Rolex und so weiter. Das ist aber, das gilt nur für wenige oder ist das so ein bisschen, gehört das doch dazu?
Ja, ich meine, in der Liga, wo RWE und wir uns bewegt haben, das wäre sehr anmaßend gewesen, wenn da jemand jetzt so aufgetreten wäre und das hätte ja auch zum Verein überhaupt nicht gepasst. Grundsätzlich in der Bundesliga gibt's mit Sicherheit so Leute, die dieses unglaubliche Selbstbewusstsein zu jeder Zeit irgendwie ausstrahlen können. Aber in Liga 2, 3, da sind einfach die Beträge nicht so, dass man da die Welle machen könnte.
Hast du mal von Liga 1 geträumt?
Ja, mit Sicherheit hat man da davon geträumt, aber ich bin eher so ziemlich realistisch unterwegs, ne, und hab dann immer so von Schritt, jetzt wirklich mal eine Phrase, von, ja, Liga zu Liga gedacht oder geträumt oder geguckt, ne. Klar muss man irgendwie, wenn man große Ziele hat, daran auch irgendwie glauben, aber meine Ziele waren halt nicht, okay, ich will jetzt unbedingt Bundesligaspieler werden, sondern ich will im Rahmen meiner Möglichkeiten das Maximale erreichen und wenn ich jetzt, rückblickend, es wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden, da stehe und in den Spiegel gucke, dann kann ich sagen, ich habe da echt irgendwo das Maximale, wirklich 95% rausgeholt aus dem, was in mir steckte oder steckt.
Kindheitstraum, Das ist auch so ein bisschen ein Stück ein Titel deines Buches, wenn wir bei Traum sind, vom Kindheitstraum zum Beruf. Der Titel heißt 55 Gründe, Fußballprofi zu werden. Das Buch ist jetzt vor ein paar Tagen, wenn wir das hier aufzeichnen, also gerade auf den Markt geworfen worden und findet sich vermutlich dann in jeder guten Buchhandlung oder online. Also 55 Gründe, es sind wirklich 55 Gründe, da steht dann Grund 28 und 27 und so weiter. An wen richtet sich das Buch? Also wen möchtest du damit erreichen? Ich sag mal, hier steht dann Kapitel, das, was wir hier besprechen, Grund 7, weil du Interviews geben darfst, Grund 13, weil deine Mannschaft wie eine zweite Familie sein kann, oder weil du von deinen Ex-Vereinen Freikarten bekommst. Also das sind, weil du in keine Hose passt. Aha, ich hab's, das Kapitel 29 habe ich noch nicht gelesen hier, wenn ich ehrlich bin.
Das gilt nicht für jeden, aber okay. Für mich zum Beispiel.
Weil du in keine Hose passt.
Ja, weil ich habe tatsächlich ziemlich, dick würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, muskulöse Oberschenkel. Und da gibt's immer ein Problem. Die Hose ist immer an den Beinen viel zu eng und am Bauch viel zu weit. Weil Leute, die so Oberschenkel haben, haben meistens auch einen größeren Bauchumfang. So, und dann nutzt auch nicht der beste Gürtel nichts. Da rutscht die Hose, das ist manchmal schwierig.
Also könnte es auch heißen, die wirklichen Probleme eines Fußballers, zumindest aus deiner Sicht. Das ist ein bisschen, ist das jetzt ein bisschen Autobiografie oder sind das Tipps für Menschen, die noch zu wenig wissen über Fußballer?
Letzteres würde ich eher sagen. Also die Eingangsfrage war, an wen sich das Buch richtet. Ja, genau. Da würde ich sagen, ja, an den breiten Fußballfan. Es ist jetzt nicht wirklich RWE-lastig. Natürlich sind da Bilder von mir und RWE und meinen Stationen drin. Aber es geht eher darum, den Leser oder die Leserin aufzuklären über den Berufsalltag des Fußballers. Dass es klar super sonnige Seiten gibt, aber natürlich auch Punkte, die in der Karriere nicht so gut laufen und nicht so schön sind, die ja einen natürlich auch irgendwo belasten. Oder ein Kapitel heißt auch, wenn man sich auf Abschiede vorbereiten muss, das ist natürlich auch in der Karriere mit eingepreist. Ne?
Das hast du mit erlebt, aber irgendwann ist der Punkt und gerade, du hast ja vorhin gesagt, das sind ja auch junge Männer, manchmal noch Jungs, die da reinkommen und die manchen Tiefschlag vielleicht im Leben noch gar nicht erlebt haben und das erste Mal vor so eine Situation gebracht werden. Interessant finde ich auch der Umgang mit Fans, also mit Menschen, die man gar nicht kennt. Das hat mal öfter zum Beispiel, weil dich wildfremde Menschen nach deinem Trikot fragen oder woanders auch nach Autogrammen fragen. Das ist sowas, was wahrscheinlich auch erstmal erklärungsbedürftig ist. Wer Fußballprofi wird, muss damit rechnen, dass er plötzlich Nahkontakt hat zu Menschen, die er nicht kennt.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen aus der Sichtweise des kleinen Jungen, der mal loszieht, um irgendwie Fußballprofi zu werden. Ne? Und auch für mich früher war es ja das Größte, okay, ich habe jetzt mein eigenes Trikot, da steht mein Name hinten drauf. Und dann muss ich ja denken, okay, da gibt's Leute, die kaufen dieses Trikot, wo mein Name hinten drauf ist. Sie kaufen das auch noch. Oder die kommen zu mir und wollen eine Unterschrift von mir haben. So, als kleiner Junge kannst du das ja gar nicht so richtig verpacken. Und deswegen ist es ja auch für, sag ich mal, heranwachsende oder aufstrebende Fußballer so ein Ding, ja, die Fußballer-Profi-Welt einem so ein bisschen näher zu bringen. Nicht nur dem Fan als solches, der so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, sondern auch dem kleinen Fußballer, der vielleicht auch davon träumt, eines Tages mal groß rauszukommen.
Aber du würdest weder vor dem Job, vor dem Beruf des Fußballprofis warnen, noch würdest du jetzt ihn jedem empfehlen oder wie ist so der Trend? Oder ist die Botschaft, denk genau drüber nach, bevor du das machst?
Nein, so ist die Botschaft nicht. Also ich glaube, ganz am Ende steht auch der Satz, weil es der geilste Job der Welt ist. Da ist natürlich subjektive Meinung von mir bei. Aber ich würde schon das irgendwie jedem empfehlen. Solche Sachen, oder die du im Fußball erlebst, die erleben die Menschen im Alltag meistens nicht. Und das ist einfach, wenn das dann noch zu deinem Leben passt oder zu deinem Charakter, dann hast du echt Riesenspaß an diesem Beruf und ja, wirst eine tolle Zeit haben.
Also schön finde ich, überlege auch Fußballprofi zu werden, weil dazu, ja, es fehlen ein paar Dinge, ich weiß, lacht nicht, aber zum Beispiel, weil hier steht was von Mittagsschläfchen irgendwo, weil du fast immer Zeit für ein Mittagsschläfchen hast, also es gibt auch schon durchaus angenehme Dinge, die anders sind als im klassischen 9-to-5-Job.
Ja, genau, also das ist ja auch Werbung irgendwo für den Beruf des Fußballprofis, weil es ja tatsächlich so, du trainierst um 10 Uhr oder um 11 Uhr. Dann bist du so spätestens um 14 Uhr raus. Ja, was machst du denn dann? Bist du müde, hast gegessen, machst du erstmal Mittagsschlaf. Ja, herrlich, so. Und dann guckst du, was der Tag noch so bringt, wenn du jetzt wirklich gar keine anderen Verpflichtungen hast.
Dann schaltest du Fernsehen an und Grund 22, weil du im Fernsehen zu sehen bist. Prominenz, spielt das auch ein Stück eine Rolle, dass man Aufmerksamkeit genießt? Wie wichtig ist das?
Ja, ich denke, das kommt auf jeden Fall. jeden persönlich an, ob er das jetzt als große Freude oder Last empfindet, erkannt zu werden. Oder also mir macht das nichts aus und ich freue mich eher darüber, wenn man mich erkennt und mich anspricht.
Grund 47, wir müssen drüber reden, weil du ordentliches Geld verdienen wirst. Wie viel ist ordentliches Geld? Du bist ja auch als Lehrer tätig. Verdient man in der dritten Liga mehr als Lehrer? Ja, ne?
Ja, das würde ich schon so sagen. Also ab der dritten Liga geht's los mit ordentlichem Geld. Und ab da spricht man ja auch von Fußballprofi sein, ne? Und ja, da kannst du in den 15 Jahren, wenn es sehr gut läuft, schon eine ordentliche Stange Geld mitnehmen, wenn du halt halbwegs vernünftig lebst und das Geld nicht für Leasingautos für 2.000 Euro im Monat ausgibst.
Ja, und Nachteil, ne, wer jetzt anfängt zu rechnen, du bist ja nicht verbeamtet, sondern irgendwann ist vorbei mit Profifußball und du musst was auf die Seite gelegt haben, ne?
Genau, das ist auch ein Grund im Buch, weil du dir einen Plan B zurechtlegen musst oder irgendwie so, wird das heißen. Genau, das sehe ich ja jetzt bei vielen Kollegen, Fußballkollegen, nicht Lehrerkollegen, die dann urplötzlich, aber Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert und dann stehst du vielleicht erstmal da. Es ist schwierig, ab 30 irgendwo einen sehr guten Anschlussvertrag zu finden und wenn du dann in den ersten 10 Jahren deiner Karriere nicht irgendwie dir ja Plan B zurechtgelegt hast, wo du halbwegs das Geld verdienen kannst, damit du ja in dem Fall vielleicht die Familie über die Runden bringen kannst, ja, dann stehst du erstmal da. Natürlich, wie auch in meinem Fall, ich war ja auch ein halbes Jahr vereinslos, fängt dich erstmal der deutsche Staat auf, wenn du dich früh genug darum bemüht hast. Das habe ich ja damals auch irgendwo mal im Interview gesagt, dass ich mich fristgerecht arbeitslos gemeldet habe und ja, es war dann irgendwo auch mein Glück.
Ja.
Natürlich wollte ich weiter Fußball spielen oder hätte auch einen Vertrag unterschrieben, aber es kam halt nicht das Passende für mich zustande. So, und dann habe ich ganz normal wieder andere Arbeitnehmer.
Arbeitslosengeld 1.
Bezogen,
ja. Genau. Und auf der Suche nach einem neuen Job. Hast du ja gefunden in Velbert, Spielvereinigung, vierte Liga. Ist das jetzt der Verein, mit dem du, um da jetzt mal nach dem eigenen Plan B zu gucken und wie es weitergeht, wo du deine Karriere ausklingen lässt? Oder geht's vielleicht doch noch irgendwo
im Wuppertal oder weiß nicht wo? Ja, weiter? Aber man soll ja nie sagen, dass solche Sachen ausgeschlossen sind. Aber für mich passt es in Velbert einfach gerade sehr gut, weil dort wird abends trainiert. Ich kann vormittags in der Schule sein, ich kann meine Seminare absolvieren in der Uni, was vorher immer ein mega Stress war wegen Vormittagstraining und gleichzeitigen Seminaren. Und von daher glaube ich, dass ich nicht nochmal wegkommen werde von den Abendstrainingseinheiten.
Also gehst du da mal so schleichend in Rente, beziehungsweise hast ja, erstmal bist du jetzt ja Buchautor mit einem sehr schönen Buch und ich drücke die Daumen, dass es erfolgreich ist, alle, die es hören, 55 Gründe Fußballprofi zu werden. Das ist das Buch von Felix Herzenbruch und die Lehrerkarriere ist da. Aber wo siehst du deine Zukunft noch? Also gibt's vielleicht noch was, noch weitere Bücher oder TV-Kommentator oder Kombination Lehrer und Fußball, vielleicht irgendwann Fußballlehrer und Trainer werden?
Ja, gute Kombination. Also ich habe immer gesagt, so der Chefcoach zu sein, das glaube ich, wäre nichts für mich. Und vor allen Dingen ist man ja wieder in diesem Hamsterrad, sage ich mal, wo man all die Jahre drin war. Du hast einen Vertrag über 2-3 Jahre, vielleicht als Trainer wird man noch viel schneller gekündigt, als man gucken kann. Dann muss man wieder sich umsehen, muss man vielleicht wieder ans andere Ende von Deutschland ziehen, weil da ein Verein einen Vertrag lockt. Und ich sehe das für meine oder unsere Familienzukunft, sehe ich das einfach nicht im Moment, dass ich das nochmal so mache, aus meiner Heimat raus. Meine Tochter irgendwie aus ihrem Umfeld rausholen. Boah, schwierig.
Wie alt ist die Tochter?
Die ist jetzt 2 Jahre alt. Und es war jetzt ja auch vor dieser Saison ein Grund, warum wir nicht weiter weggezogen sind oder ich auch Sachen in der dritten Liga irgendwie abgesagt habe, weil es ist mir wichtiger, dass sie ja ihre Großeltern sieht und wir nicht irgendwo wieder für ein Jahr möglicherweise hinziehen und dann wieder weg und Freunde werden wieder verlassen und es ist alles irgendwie, ja, natürlich nicht so schön für ein Kind.
Du hast manches Spiel auch nicht besucht, weil Familientag, haben wir am Anfang in einer Umfrage gehört, also sogar Pokalspiel, weil das dir so wichtig ist, die Familie, und da gibt's den Familientag und da setzt du Prioritäten.
Ja, es wird ein bisschen größer gemacht, als es ist.
Ah, gut, wir Journalisten jetzt nochmal ganz kurz auftischen.
Es ist jetzt kein fester Tag in der Woche, wo wir da alle am Tisch sitzen und irgendwie Gesellschaftsspiele spielen, so ist es nicht. Aber wenn ich halt mit Velbert samstags spiele, dann ist es halt irgendwie nicht problematisch. Das, natürlich kann man alles regeln, aber da muss ich jetzt nicht sonntags bei RWE auch noch den ganzen Tag verbringen, so gern ich auch da bin. Ne? Und da ist es halt auch immer wichtig, seine Tochter zu sehen oder mit der Familie was zu machen. Oder das ist einfach für mich irgendwie dann doch wichtiger, als das 18.000. Spiel zu sehen.
Die Zeit schwindet und schwebt davon. Wir haben das Buch hier liegen, wir nehmen es auch noch in die Shownotes. Das macht der liebe Mario, unser Radio Essen Sportreporter Mario. Jetzt habe ich so viele Fragen gestellt aus meiner unwissenden Sicht. Wie sieht's in der Kabine aus und gibt's Anekdoten? Haben wir noch was vergessen? Auch aus sportlicher Sicht, was ich wieder übersehen habe, ich Trottel.
Nö, ich glaube, aus meiner Sportfachsicht würde ich sagen, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Eine einzige Nachfrage würde mich noch interessieren, bitte. Wenn wir nochmal zurück zu Steffen Baumgart gehen, der dich ja so geprägt hat. Steffen Baumgart ist ja sehr, sehr laut. Gibt's denn, du kannst damit vielleicht umgehen, aber nutzt sich das nicht irgendwann ab, wenn man die ganze Zeit, ich sag mal, plump angeschrien wird?
Ja, also das muss man natürlich dazu sagen. Nach 3 Jahren Steffen Baumgart ist das Ding dann auch durch. Ne? So, also es war wirklich oft so, du hast nicht so gut als Mannschaft trainiert, dann wurde zusammengerufen und der hat dich dann 5 Minuten angebrüllt. So, und dann irgendwann stehst du da und denkst dir, jo, jetzt reicht's aber auch, Steffen. Links rein, rechts wieder raus. Komm, lass mal weitermachen. Ne? Mhm. Also so ist es dann. Deswegen, ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, dass vielleicht auch ein Jürgen Klopp dann irgendwann sagt, ich bin leer, ich bin alle. Und es nutzt sich halt ab. Und das habe ich ja auch bei Christian Neidhardt schon gesagt. Es ist sehr schwierig, über so einen Zeitraum bei jedem Spiel irgendwie die passende Ansprache zu finden, jeden Spieler zu motivieren, mitzunehmen. Das erfordert echt viel, ja, viel Fachkenntnis auch, ne, und menschliches Einfühlungsvermögen. Und nach 2, 3 Jahren ist das dann schwierig. Entweder die Trainer werden gewechselt oder es kommt neues Spielermaterial. So ist halt immer der Lauf der Dinge im Fußball, ne?
Du bist ja auch Lehrer und kannst selber jetzt zeigen, wie man es richtig die Motivation hochhält. Das ist auch gar nicht
ganz einfach. Genau.
Ja. Mario, sehr gute Nachfrage. Gut, dass ich dich habe. Hast du noch was? Sonst habe ich die Kurzsatzrunde noch.
Nee, mach gerne die Kurzsatzrunde. Ich bin gespannt.
Also, die haben wir ja noch zum Schluss. Wir haben schon überzogen hier. Aber schöne Geschichten dabei. Und die anderen, die sind ja hier im Buch, das vor uns liegt. Kurzsatzrunde heißt, ich fange einen Satz an. Du bringst ihn zu Ende, Herze. Fußballer geben ungern Interviews, denn?
Die Fragen sind oft doof.
Wenn ich Interviews gegeben habe, dann?
Habe ich das sehr gerne gemacht.
Meine liebste Jahreszeit ist?
Der Frühling.
In meinem Buch gendere ich nicht, weil?
Das den Lesefluss deutlich beeinflusst.
Wenn ich 10 Millionen Euro im Jahr verdienen würde?
Dann würde ich trotzdem hier stehen und hätte ein genauso schönes Leben.
Größere Mengen Alkohol sind für mich?
Hin und wieder okay.
Der interessanteste Fußballtrainer ist für mich im Moment?
Ja, eindeutig hier von meinem Kollegen Xavi Alonso, Wahnsinn.
Ja, sind wir wieder bei Leverkusen, sind wir uns einig. Deutscher Meister. Ich habe vorhin von Aufstieg gesprochen, aber eigentlich war ich irgendwie noch RWE im Kopf und Aufstieg vielleicht und so. Aber das ist ein anderes Thema. Nehmen wir das. Wenn RWE aufsteigen sollte, dann?
Dann plane ich bitte die Aufstiegsfeier.
Oh ja, dann kriegen wir auch wieder schöne O-Töne. Wenn mein Buch mal verfilmt würde, dann in der Hauptrolle am besten mit?
Da müsste man ja so zweigleisig fahren. Weil das muss ja ein kleiner Junge und ein Erwachsener sein. Mhm. Dann würde ich David Beckham als Erwachsenen nehmen. Okay, oh. Der ist schon ein bisschen älter, aber den finde ich schon ja optisch passend. Auch wenn ich keine Tattoos habe. Und als Jungen, fällt mir jetzt, wen kann man als Jungen nehmen? Dann sage ich mal den jungen Mario Götze.
Ja, gut. Der schönste Ort, Party zu machen, ist in, ich denke es mir schon nach diesem Interview.
Das ist der Ballermann 6.
Ja. Meine liebsten 3 Sportarten, die ich im Fernsehen ansehe, sind?
Handball, definitiv. Basketball, auch spannend. Und, ja, gute Frage. Ich gucke eigentlich gar nicht so viel Sport. Dann sage ich mal Fußball an Position 3.
Alles gut. Nach einem anstrengenden Tag komme ich am besten runter, wenn ich?
Mit meiner Tochter irgendwie noch ein bisschen was im Zimmer spiele.
Ja, das war Felix Herzenbruch, der langjährige RWE-Linksverteidiger und Kapitän und als Fußballer neuerdings Buchautor. Wir haben es hier liegen, 55 Gründe, Fußballprofi zu werden. Das Buch ist jetzt im Handel und auf dem Markt, also besorgt es euch. Da erfahrt ihr noch mehr, als ihr heute gehört habt. Tja, und diesen Podcast Essen im Ohr habt ihr bei Spotify oder Apple oder auf unserer Webseite oder wo auch immer gefunden. Und da gibt es viele andere Essen im Ohr-Ausgaben, auch mit Sportdirektor Christian Flüthmann zum Beispiel oder den RWE-Trainern Christoph Dabrowski oder Christian Neidhardt. Wir haben drüber gesprochen. Könnt ihr alles nochmal hören und viele andere Folgen. Und bitte hört auch den Redebedarf bei Radio Essen. Hört da rein. Immer freitags fassen die Kollegen die Wochen zusammen mit Blick hinter die Kulissen. Mario ist auch oft dabei, ne? Also von daher hört ihr die Stimme dann auch nochmal ein bisschen länger als hier. Du warst heute nur so ein bisschen nebenbei dabei. Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, die Stunde ist schon rum, muss man sagen. Ich sag noch, wer nachträglich Fragen hat, Lob oder Beschwerden, kann sich bei uns melden unter podcast@radioessen.de. Wem es auch zu lang ist oder zu kurz etwa, einfach melden. Wir beantworten jede Mail. Ja, und wir wünschen euch einen schönen Frühling 2024. Und das letzte Wort hat der Gast Felix Herzenbruch, wie es bei uns Tradition ist. Bitteschön.
Ja, vielen Dank, dass ich diese Einladung nach einem Jahr dann doch folgen konnte und hier mit euch so nett quatschen durfte. Ich wünsche den Hörern viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und natürlich ein bisschen Eigenwerbung für mein Buch. Es lohnt sich. Schaut da mal rein. Der Link wird angehängt und viel Spaß beim Lesen.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.